Bremen 2 Gesprächszeit.
Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht, textete einst Bertolt Brecht. In dieser Woche lernen Sie in der Gesprächszeit Menschen kennen, die für Zeitgenossen tätig sind, die in der Öffentlichkeit deutlich stärker wahrgenommen werden oder wurden, aber die im Hintergrund, die sind deshalb nicht weniger bedeutsam oder spannend. Sie war auch stets in der zweiten Reihe, aber da sie über diese 5 Jahrzehnte ein Buch geschrieben hat, ist sie nach vorne getreten. Lassen Sie mich mal machen, heißt es. Heide Sommer, die Sekretärin berühmter Männer von A wie Augstein bis Z wie Zuckmeier. Herzlich willkommen bei Bremen 2, Frau Sommer, hallo.
Ich bedanke mich.
Beziehungsweise ich bedanke mich natürlich auch, dass ich bei Ihnen sein
ja,
darf.
Ja, herzlich
hier
willkommen.
In Wacken.
Ja, genau.
Wir sind bei Ihnen zu Hause.
Ja.
Vielleicht vorab ganz kurz, wie sind Sie in Wacken gelandet, nach vielen Jahrzehnten in Hamburg?
Ja, ich bin 1949 nach Hamburg gekommen als 9-jähriges Mädchen und habe da mein ganzes Leben verbracht und dann kam der Zeitpunkt, wo Fritz J. Radert sich das Leben genommen hat, der Mann, für den ich die letzten 15 Jahre seines Lebens gearbeitet habe.
Lange Feuilleton-Chef der Zeit, ne?
Ja, und ich war dann seine Privatsekretärin, weil er ja nicht mehr zu einer Redaktion gehörte und auch für seine Texte eine Gegenleserin brauchte. Und mein Sohn bekam Zwillinge und wollte auch mit seiner Lebensgefährtin raus aus Hamburg. Und da habe ich gedacht, was soll ich dann ohne Radatz und ohne meinen Sohn noch allein in Hamburg? Naja, alleine nicht. Ich habe natürlich wahnsinnig viele Freunde und
Bekannte. Das glaube ich, ein großes Netzwerk.
Und mein lieber Ex-Ehemann Theo Sommer lebt ja auch noch dort. Aber es hat sich dann ergeben, dass hier in Wacken, in diesem wunderbaren Heavy-Metal-Festival-Ort,
ja, wo alles nach Metal aussieht auch.
Ja, die Dekoration im Dorf, die Schaufenster in den Geschäften und wir haben ja jetzt auch eine Wackenbrauerei und das ist hier schon ein bisschen Kult. Das kam mir hier sehr zu Pass. Ich brauchte Raum und Luft um mich, Ruhe. Natürlich fahren hier in der Erntezeit auch die Trecker durch die Hauptstraße und das ist dann überhaupt nicht leise.
Und die Enkel sind in der Gegend?
Die Enkel sind im Nachbardorf und das ist doch alles sehr erfreulich.
50 Jahre als Sekretärin berühmter Männer und für Loki Schmidt hat sie auch noch gearbeitet. Heide Sommer hat die politische und kulturelle Entwicklung der jungen Bundesrepublik hautnah miterlebt, hat mit den geistigen Größen jener Zeit beruflich zu tun gehabt, auch gefeiert. Ich freue mich, dass sie uns davon erzählt. Mein Name ist Martin Busch. Uns allen eine interessante Stunde. Unser heutiger Gast sagt, ich erntete zwar keinen Ruhm, aber ich war seelisch immer heil. Die großen Männer, für die ich arbeitete, waren es oft nicht. Die Sekretärin Heide Sommer. Am Anfang, Frau Sommer, stand aber eine Frau, Marion Dönhoff, die Gräfin. Die mussten Sie überzeugen, um Ihren ersten Job bei der Zeit zu bekommen, im Februar 1963. Wie war sie, die adlige Publizistin aus Ostpreußen?
An dem Tag, wo ich mich bei ihr vorstellte, war ich ja ohne Anmeldung einfach so ins Pressehaus gegangen, um einen Job nachzusuchen. Ich hatte auf einer Podiumsdiskussion in Hamburg im Amerika-Haus Theo Sommer gesehen, der saß mit unter den Diskutanten auf dem Panel. Und er hat mich beeindruckt, er hat von der Zeitung auch erzählt, die fing ich an zu lesen und dachte mir, das wäre doch das Richtige für mich, da möchte ich arbeiten und bin also hinmarschiert. Und sofort zur Personalabteilung durchgelassen worden. Und da dann die Gräfin zufällig auch im Hause war, die war ja zu der Zeit auch immer viel auf Reisen. In der ganzen Welt ist sie wochenlang unterwegs gewesen. Sie war stellvertretende Chefredakteurin. Der Chefredakteur war Josef Müller-Marein. Und sie war auch die Leiterin der politischen Redaktion. Und da es sich ergab, dass sie an ihrem Schreibtisch saß und offenbar 10 Minuten Zeit hatte, konnte ich mich ganz kurz, nachdem ich bei der Personalchefin schon anerkannt worden war, kurz vorstellen. Und sie hat mich 2 Dinge gefragt, Fremdsprachen, Steno, Schreibmaschine, alles tippen, ja, kann ich. Und eins möchte ich Ihnen sagen, pünktlich Feierabend gibt's hier nicht.
Nee, in der Zeitungsredaktion nicht. Ne?
Und das war dann auch für mich ja gar kein Problem. Ich habe immer gern gearbeitet und in so einem Umfeld mit solchen Menschen, die kreativ waren und die wirklich kluge Artikel geschrieben haben, die die Weltpolitik erklärt haben im Blatt, da hat mich das besonders gefreut.
Und die Frage nach dem Schreibmaschine schreiben konnten Sie mit Ja beantworten, weil Sie einen sechsmonatigen Kurs besucht hatten.
Richtig. Ne? Ich hatte ja nach dem Abitur das Angebot bekommen, durch den Vater einer Klassenkameradin in der japanischen Handelszentrale in der Ausstellung, das Ausstellungsgirl zu sein. Die haben nicht selber gehandelt, sondern nur vermittelt, also Adressen von Firmen und Produkten und so weiter. Und irgendwie habe ich nach anderthalb Jahren gedacht, so, jetzt hast du schön gelebt, die anderen mussten alle in der Universität, meine Kameraden wollten alle Lehrer werden. Und ich hatte keine Lust auf irgendwas derartiges, hätte gerne vielleicht Medizin studiert. Aber mein Vater sagte dann zu mir, ja, wenn du nun studieren willst, dann kann ich das Haus nicht bauen. Meine Eltern waren beide Musiker, mein Vater Solobratsche im Rundfunkorchester des NDR. Und er hat gut verdient, sie haben alle immer ihr Geld gehabt, aber ein Haus bauen und ein Studium, das war wohl nicht möglich. Und
da hat diese Einschränkung, hat die ihr Verhältnis irgendwie belastet?
Nein, im Gegenteil, es hat mich irgendwie auch befreit, weil ich wusste, dass er das nicht unbedingt von mir erwartet. Ich war das älteste Kind, ich habe noch zwei jüngere Brüder, die haben studiert. Aber ich hatte nicht so den Drang zu Uni und ich war wohl vielleicht noch zu jung. Ich habe ja schon mit 18 Abitur gemacht, das ist ja für damals auch schon
ja, sehr... Heutzutage gibt es das häufiger, aber damals nicht so, ne?
Ja, nee, das war ganz selten. Die waren alle 19, 20, meine. Auch zum Teil, weil sie nochmal wiederholt hatten oder so. Und ich hatte damals auch Mühe, ein Gedicht von Gottfried Benn zu verstehen. Das habe ich erst im Laufe meines Lebens gelernt.
Und das geht mir genauso mit ganz vielen Texten. Da braucht man ein bisschen, ne?
Ja.
Sie haben einen Vater einer Klassenkameradin erwähnt. War das auch der, der, das haben Sie in Ihrem Buch erwähnt, gesagt hat, drei Dinge muss eine junge Frau heutzutage
genau
können? Tanzen, tippen und Autofahren.
Genau die.
Aber beruflich tanzen oder Autofahren, das wäre nichts gewesen für Sie?
Nein, beruflich nicht. Heute wäre ich gerne Lastkraftfahrerin.
Ach,
es gibt doch diese Trucker-Babe.
Ich werde verrückt.
Ja.
Ist das Ihr Fernsehprogramm?
Ehrlich. Das ist manchmal mein Fernsehprogramm, muss ich wirklich sagen. Das ist interessanter als manche blöde Sendung, die man heutzutage ertragen
Talkshow
muss.
Talkshow mit immer denselben Gästen.
Ja, furchtbar, furchtbar. Kann ich nicht mehr aushalten. Nein, Trucker Babes finde ich schon sensationell. Und ich bewundere jeden, der so ein Gefährt mit zwei Fingern, ne, das macht natürlich die Technik, die Hydraulik und alles. Aber wie sicher die sind und wie die das können, auch Männer natürlich. Entschuldigen Sie bitte, die Herren.
Ja, obwohl ich weiß gar nicht, ob ich es mir zutrauen würde. Das stimmt. Auf jeden Fall war der Job einer Sekretärin in den 60ern schon allein wegen des technologischen Drumherum ein ganz anderer als heute. Ne?
Ja, klar.
Also diese schweren Schreibmaschinen, die Sie da hatten.
Ja.
Noch kein Tippex, oder?
Tippex kam dann, die Streifen.
Ja.
Das schon, aber die Maschinen waren ja noch mechanisch, noch nicht mal elektrisch. Das heißt, man hat sich fast seine Finger ruiniert da. Wir haben ja tausende Seiten getippt. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele in meinem ganzen Leben mit den ganzen Büchern, die ich mit Radatz gemacht habe und später dann ja am Computer, wo man nicht alles nochmal neu abtippen muss, sondern man kann wunderbar korrigieren.
Und vielfach doch von Handschrift, ne?
Sütterlin,
einige ihrer Chefs hatten auch Sütterlin in der Schule gelernt.
Ja, Augstein und Helmut Schmidt. Nee, Gauss, Augstein und Gauss. Helmut Schmidt diktierte auch das, was er sich in der Handschrift aufgeschrieben hatte. Aber Augstein und Gauss mussten diktieren, weil keiner diese Schriften lesen konnte.
Sommer, Augstein, Radatz, Schmidt, alles Männer, für die Heide Sommer in Hamburg gearbeitet hat. Inwiefern es einen biografischen Bezug zu Bremen gibt bei ihr, das besprechen wir gleich in der Gesprächszeit. Heide Sommer ist zu Gast in der Gesprächszeit. Die Gesprächszeit zu Gast bei Heide Sommer, denn wir unterhalten uns in ihrem Arbeitszimmer im schleswig-holsteinischen Wacken. Lange in Hamburg gelebt, Frau Sommer, aber geboren sind Sie in Berlin.
Ja.
Ihr Vater stammte aber aus Bremen.
Richtig.
Seine Eltern hatten eine Kneipe im Stadtteil Hemelingen.
Genau.
Wo ich in meiner Kindheit oft mit meinen Eltern in der Pizzeria Rimini war. der Filius, Ihr Vater, wurde Komponist. Und ich habe was mitgebracht. Hören Sie mal. Da Das hieß Trina Kummerl vor de Dörr und Das ist Arthur Grenz, ihr Vater, mit Dem Bremer Instrumentalkreis. Das findet man im Musikarchiv von Radio Bremen.
Ja, und zwar hat er ja niederdeutsche Volksweisen,
ne? Genau, ja.
Wunderbar.
Variationen davon, glaube ich, steht da drin.
Ja, natürlich. Er hat die, also wirklich Variationen daraus geschrieben. Ja. Und dieses hier war nur die Einleitung. Das richtige Lied, das kommt ja, das erkennt man dann auch. Ja. Ne? Er hat da 20 gemacht und das ist eine tolle Musik.
Ja, schön, dass Sie das aber auch alles noch im Kopf haben,
was
er da so gemacht hat.
Ja.
Eine Karriere als Dirigent blieb ihm im Nachkriegsdeutschland versagt. Vielleicht auch, weil er 42, glaube ich, noch in die NSDAP eingetreten ist, so mutmaßen Sie.
Ich habe diese Bescheinigung von Hitlers Geburtstag, 20. April, da ist er eingetreten. Mhm. Es hatte seine Gründe. Er war Hindemith-Schüler, einer der letzten. Ja. Und Hindemith ist 1937 emigriert. Und da war dann das Studium bei Hindemith natürlich für meinen Vater beendet. Und dann ist er Mitglied geworden des Berliner Kammerorchesters und ist durch Europa gereist mit diesem Orchester. Und die haben
auch im Krieg, ne? 3 Monate war er zu Hause, 3 Monate war er weg.
Richtig, Tournee ungefähr 3 Monate und 3 Monate dann frei. Da konnte er wieder für Hans von Bender, den Dirigenten, bestimmte Bearbeitungen machen, hat viele Schubert-Klavierstücke für dieses Kammerorchester instrumentiert. Er war ein Meister der Instrumentation. Das kann man immer bei allen seinen Stücken hören und nachvollziehen.
Selber Bratschist, ne?
Bratschist, Bratschist oder Bratscher, Solo-Bratscher beim NDR. Und hat aber immer weiter komponiert und später im Alter, als er noch in Quickborn Gymnasialmusiklehrer wurde. Mhm. Die hatten nämlich ein Gymnasium, aber überhaupt keinen Musiklehrer und kriegten mit, da sitzt einer, der war früher in Hamburg, der ist hier im Ruhestand und haben ihn gefragt, ob er das machen würde. Ja. Da hat er auch Leistungskurse, Schüler zum Abitur gebracht. Ich habe noch die ganzen Poesiealben, die, wie sie ihm gedankt haben und so. Also Es war noch eine tolle Zeit für ihn. Aber das Komponieren hat er immer beibehalten. Nur ist es so gewesen, dass er dann nach dem Krieg, als er endlich, wir hatten ja erst noch eine Musikschule in Bad Kissingen unter amerikanischer Oberhoheit. Und als wir dann nach Hamburg kamen, als er dort das Probespiel gewann zum Solo-Bratscher, holte er die Familie nach. Und er hat dirigiert in Hamburg. Aber weil er doch Parteimitglied gewesen war, konnte er das nicht. Der NDR hat das irgendwie nicht gefördert. Und da ist es leider nicht geworden. Aber er hat ja trotzdem sein Leben lang Musik gemacht, gelehrt, komponiert und ausgeübt.
Sie denn auch zu Hause in Ihrer Kindheit? Ihre Mutter war ja auch eine sehr gute Klavierspielerin.
Ja, ich musste und wollte auch Klavier lernen. Aber bei der eigenen Mutter Unterricht zu haben, das würde ich niemandem empfehlen. Schon gar nicht in der engen Wohnung, wo man sich nicht mal in Ruhe verspielen kann, ohne dass die Mutter die Tür aufreißt und falsch und wieder nicht. Und das musst du noch mal üben. Aber ich habe auch sehr viel Musiktheorieunterricht bei ihr genossen mit anderen Kindern. Die sind alle was geworden. Die waren nachher im Philharmonischen Staatsorchester, die Schüler meiner Eltern. Und wirklich, war sehr schön. Mhm. Aber die Sache mit dem Eintritt in die Partei, das möchte ich doch noch eben abschließend sagen, hatte natürlich einen Grund, denn mein Vater wollte mit seinen musikalischen Werken aufgeführt werden. Mhm. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn er nicht Parteimitglied gewesen wäre. Ja. Und es ist sein Violinkonzert und sein Ballett, der Zauberlehrling, noch aufgeführt worden und alles aufgrund der Tatsache, dass er das gemacht hat. Mhm. Aber es war reiner Opportunismus, der ihm nachher, nach dem Krieg natürlich, dann zum Hindernis geworden ist.
Ja. In Ihrer Primärsozialisation gab es noch einen zweiten Schwerpunkt, auch historisch bedingt, denn schon als 6-Jährige wurde Ihnen, Zitat, die Liebe zur englischen Sprache amerikanischer Prägung ins Herz gepflanzt.
Das stimmt wohl.
Das lag daran, dass Sie in erster Linie oder ausschließlich positive Erfahrungen mit den amerikanischen GIs und den Offizieren gemacht haben.
Ja, unbedingt. Hm. Also die haben diese Musikschule und dadurch meine Eltern und uns 3 Kinder geliebt. Wir kriegten von den Familien abgetragene Kleidung, sodass wir immer proper und schön ausgestattet waren. Und die Eltern bekamen von den Schülern, die ins Haus, wir wohnten ja in der Wohnung von Fürst Bismarck in der oberen Saline in Bad Kissingen. Ja. Und da war auch in dem Trakt waren nicht nur die Wohnräume, auch die Büroräume und die Unterrichtsräume. Okay. Es war alles eine lange Zimmerflucht und ein großer Saal war dabei, wo wir dann auch konzertierten. Also meine Eltern, ich natürlich noch nicht. Aber das Harmonium stand da, an dem ich mich immer vergnügte, durfte ich auch. Ja, also das Schülerorchester, da spielten dann manchmal auch Profis mit, die mein Vater dazu engagierte. Und viele Offiziere haben dann Querflöte gespielt. Die Amerikaner waren sehr kultiviert und haben auch besonders das Musikleben in der Gegend, auch in Würzburg, unterstützen wollen, dass das wieder aufleben konnte und haben dadurch wirklich diese Musikschule gewollt. Mhm. Und das ist dann mit der Stadt Kissingen auch gelungen. Mhm. Also die musste natürlich auch einverstanden sein. Ja, aber eigentlich hatten die Amerikaner das Sagen.
Sind Sie Ihr ganzes Leben lang amerikanophil geblieben? Also immerhin war es dann ja auch eine Begebenheit im Amerika-Haus in Hamburg.
So ist
mit
es.
Dieser Podiumsdiskussion, wo Sie Theo Sommer erlebt haben. Absolut. Sich vielleicht da schon in ihn ein bisschen verliebt haben.
Absolut, das ging sofort. Knall auf Fall. Ja. Nein, das ist ganz richtig, denn ich habe, als ich dann nach Hamburg kam, ja diese Liebe zu Amerika dadurch fortgesetzt, dass ich in die deutsch-amerikanische Gesellschaft eingetreten bin als ganz junger Mensch, eben gerade mit dem Abitur. Und ich habe dann eben die Veranstaltungen im Amerika-Haus besucht und das war eine fantastische Bildungsstätte mit einer riesen Bibliothek und mit großartigen Abenden. Mhm. Auch zum Beispiel einmal die Wahlnacht und zwar die von Kennedy dort miterlebt. Die haben da richtig ihr Haus geöffnet und man konnte kommen und das war einfach toll. Also ich bedauere es immer noch, dass das Amerika-Haus in Hamburg nicht mehr existiert.
Was sich Sterngründer Henry Nann an der Amalfiküste in Süditalien erlaubt und mit welchem israelischen Kriegsheld Heide Sommer getanzt hat. Darüber reden wir gleich in der Gesprächszeit auf Bohem 2. Wenn die Maschinen anfingen zu rotieren und ein warmes Summen das Pressehaus wie einen Bienenstock erfüllte, das Gebäude anfing im Rhythmus der Rotationsmaschinen leise zu schwingen, fühlte ich mich wie in Abrahams Schoß. Das hat Heide Sommer geschrieben in ihren Memoiren. Frau Sommer, wann war Ihnen klar, dass Sie Ihr berufliches Glück im Büro finden würden? Und nicht in irgendeinem normalen Büro, sondern in einem Redaktionsbüro, ne?
Ja, möglichst bei der Presse. So bin ich geprägt. Ich habe ja, bevor ich dann zur Zeitung kam, doch auch mal 4 Wochen und noch mal 4 Wochen bei Hamburger Reedereien Aushilfe gemacht und habe als Musikertochter aus einem chaotischen Haushalt, auch aus der Enge dieser kleinen Wohnung, dann mal hamburgische Räderkontore gesehen, Mahagonimöbel mit grünem Leder oder Filz und eine Ausstattung, diese Rollschränke aus wunderbarem schwarzen oder braunem Eichenholz und das Geräusch alleine, diese Schlösser zu öffnen und dann ratsch, saust die Tür von dem Rollschrank runter und abends alles wieder verschließen und so, das war mir ja völlig unbekannt. Aber bei der Presse, da lebte ich ja dann richtig auf. Und ich tauchte ein ins Zeitgeschehen und in diese Menschen. Die Männer waren für mich eigentlich ja natürlich Dienstherr, das ist ganz klar. Ich war ja weisungsgebunden und habe aber mein Vergnügen darin gefunden, ihnen alles möglichst recht zu machen.
Sie nennen sich ja auch eine Wunscherfüllerin.
Richtig.
Und ich habe mich dabei gefragt, inwieweit haben Sie sich denn selbst Wünsche erfüllt? Oder war das Wünscheerfüllen irgendwie auch ein Erfüllen der eigenen Wünsche?
So ist es. Es war reziprok. Also indem ich für andere mein Bestes gab, war ich selber erfüllt und das hat mir Freude gemacht und das hat mir eigentlich mein ganzes Leben lang und bis heute, es gibt ja nicht so viele 80-Jährige, die auch dann immer noch mal ins Büro gehen, aber ich habe ja das Glück und auch wieder bei einem fabelhaften Menschen.
Herrn von Donani.
Richtig, dem Hamburger ersten Bürgermeister, der auch Bundesminister und Staatssekretär war und aus einer unglaublich noblen Familie stammt und ja auch der Bruder des Dirigenten Christoph von Dohnányi ist.
Und also, für den machen Sie letztlich ähnliche Dinge wie die Jahrzehnte vorher für
absolut,
Ihre anderen Dienste.
Absolut. Ja. Mit Politik habe ich zu tun. Ich habe ein bisschen so mit persönlicher Ablage zu tun. Ja. Und manchmal schreibt Herr von Donani ja auch noch einen Artikel oder einen Aufsatz. Und dann geht das genauso los wie früher. Das macht mir wirklich Spaß. Und daraus ziehe ich meine Erfüllung.
Ja, beim Ehepaar Schmidt waren Sie ja auch noch.
Ja.
3 Jahre lang in Langenhorn, in dem legendären Haus, beziehungsweise am Anbau dann. Ne?
Ja.
Und wenn wir dann jetzt mal einen langen Sprung zurück machen, Sie haben auch mal fast ein Jahr bei dem berühmten Schriftsteller Karl Zuckmayer verbracht,
ja, ja.
Als junge Frau
ja.
In den Bergen, ne, umgeben
ja.
Von 3.000 und 4.000ern.
Absolut. Ich war da allerdings sehr viel allein und nach der Trennung von Theo, wir sollten und wollten uns trennen, weil
er verheiratet war, ne?
Ja, Theo war verheiratet und hat jetzt schon auch 2 Kinder und die griechische Ehefrau hat eigentlich gewünscht, dass ich die Zeit und Hamburg verlasse. Und dann bin ich nach London gegangen. Ich war ja immer mutig und immer, was mache ich denn, habe ich mit Theo besprochen. Und der hat gemeint, ja, dann geh doch ans Institut für strategische Studien. Er war dort Mitglied und das war ja auch was Feines gewesen. Ich war aber nur 3 Monate dort, weil ich mit der Londoner, mit der britischen, englischen Mentalität damals in meinem Unglück, will ich vielleicht mal sagen, nicht so gut zurechtkam. Und die amerikanische Prägung. Mhm. Die Amerikaner haben damals jedenfalls doch ein ganz anderes Wesen gehabt. Und ich glaube, das ist heute auch noch so.
Apropos Unglück, das war der Sommer des Wembley-Tores, oder?
Ja, auch. Ich war anwesend.
66.
Nicht im Stadion, ja. Aber ich war von der Sekretärin des Institutsleiters mit einer anderen Kollegin, zwei waren eingeladen bei dieser Sekretärin des Institutsleiters, um das am Fernsehen zu verfolgen. Mhm. Wembley 1966. Mhm. Und ich habe also eine Flasche Sekt oder Shampoos mitgebracht, weil ich mir überlegt habe, eine von uns beiden Nationen wird auf jeden Fall einen Grund zum Feiern haben. Mhm. Aber da hat mich schon gestört, dass diese einladende Dame gemeint hat, dass ich das mitbringe, weil ich davon ausgehe, dass Deutschland gewinnt.
Okay.
Aber so habe ich nie in meinem Leben gedacht, sondern ich habe wirklich fein säuberlich mir das überlegt.
Aber weil Sie es gerade erzählen, hat es zwischen Ihnen und Ihren Chefs in all den Jahren häufiger Missverständnisse gegeben oder gar nicht?
Ich kann mich nicht erinnern. Man macht mal einen Fehler, das ist ganz klar. Auch heute und als ich jünger war oder jung war, ich kann das ja schon in 3 Teile teilen.
Man sieht es Ihnen nicht an und man hört es Ihnen
Dankeschön.
Nicht.
Dankeschön. Es möge es so bleiben. Ja, also nein, natürlich ist mal was vorgekommen, wo man mich auch vielleicht angepinkelt hat, sagen wir mal so.
Aber waren ja wahrscheinlich auch keine einfachen Herren teilweise,
nein,
ne, die Alpha-Tiere.
Die waren manchmal schwierig, aber eigentlich haben wir alle immer mit Freuden zusammengearbeitet. Mhm. Denn ich bin unglaublich flexibel, anpassungsfähig. Und was ich dann vielleicht nicht so glücklich fand, habe ich mit mir ausgemacht. Mhm. Ich habe das dann, und ich bin nicht nachtragend, ich kann gut vergeben.
Das ist wichtig, wenn man längere Zeit zusammenarbeiten möchte.
Ja.
Aber was das Verhältnis damals zwischen Männern und Frauen betrifft, müssen wir noch über eine Situation sprechen. Ich habe es angekündigt. Henry Nann, der legendäre Sterngründer und damalige Chefredakteur, war gerne wohl regelmäßig in Positano an der Amalfiküste.
Ja, in Positano, da hatte er ein eigenes Haus.
Und Sie und Theo Sommer sind einmal auch in dem Ort gewesen.
Als
haben
ich
sich
bei Zuckmayer war in der Schweiz, da haben Theo Sommer und ich uns eigentlich ja trennen wollen, aber wir konnten es nicht. Theo hat mich jeden Tag angerufen und wir konnten uns nicht trennen und dann haben wir beschlossen, wir trennen uns nicht und haben uns manchmal getroffen, um eine Woche irgendwo zu verbringen und wollten einfach im Mai nach Positano fahren und haben das auch gemacht und sind abends spät angekommen und als wir am nächsten Morgen aus dem Hotel traten und wollten wir mal an den Strand und dann habe ich noch so zu Theo frotzelnd gesagt, du, der erste Mensch, auf den wir hier treffen werden, ist wahrscheinlich Henry Nann. Ach, Unsinn und so. Und das ist aber tatsächlich passiert. Wir betraten die Bar.
Hallo Theo.
Die größte Bar da am Strand, Buca di Bacco, Maul des Bacchus auf Deutsch. Und da saß dann Henry Nann mit 3 Damen. Und das war seine Ehefrau, seine Geliebte und seine Sekretärin. Die Sekretärin hatte ihr Bein gebrochen und bis zum Schritt im Gips und das musste sie natürlich ausgestreckt auf einen Stuhl oder auf eine Bank legen und die 4 Leute waren so verbissen und verkrampft, als wir reinkamen. Dicke Luft. Die konnten nicht mehr miteinander reden, die konnten sich auch nicht angucken. Es war total festgefahren, die ganze Situation. Und als Theo, der ging natürlich vor mir hinein, da erschien, hat Nan ihn sofort erspäht und hat uns von der Sekunde an nicht mehr aus den Fängen gelassen.
So, wir waren worauf ich hinaus will, ist, Sie ahnen es wahrscheinlich, der Mann, dem wir die Kunsthalle Emden unter anderem zu verdanken haben, ja, hat von einer der dreien, Sie sagen gleich welche, die Ergebenheitsgeste verlangt.
Ja, das war seine Ehefrau Martha, seine längst verstorbene erste Ehefrau. Ja. Nicht die
nicht
Frau
Eske.
Nein. Lange davor. Ja, das hat mich wirklich...
Wie sah die aus, diese Geste?
Also er hat seinen Ellenbogen bei Tisch auf die Tischplatte gesetzt, hat seine Hand so abgeknickt, die Handfläche nach oben und hat nur so gemacht. Und dann wusste sie, was sie zu tun hatte, nämlich ihr Kinn in diese Handfläche zu legen.
Dem Gebieter.
Ja, ergeben. Als ob der Hund ankommt und dann fasst man den Hund so unter den Fang und denkt, nun zeig mal, bist du brav? Ja, du bist brav. Ne?
Insgesamt hatten Sie aber nicht das Gefühl, dass Sie von den Männern irgendwie unpassend behandelt werden. Ne?
Nein, ich meine, selbst wenn Günter Gauss, für den ich ja später auch tätig war beim Spiegel, als der Spiegel Chefredakteur wurde, weil Rudolf Augstein in den Bundestag wollte.
Für die FDP,
ja,
ne?
Für die FDP und ja auch seinen Platz gewonnen hatte, aber leider nur einen der hinteren Listenplätze und infolgedessen dann auch schnell wieder nach Hamburg zurückgekommen ist. Aber bei Günter Gauss war es so, dass er beim Diktieren, er diktierte manchmal von seiner Süterlin-Schrift oder auch frei formulierend, wanderte er wie ein Tiger im Raum herum, hinter allen Lederbänken her und um den Glastisch herum. Und wenn er bei mir, ich saß dann auch in so einem Ledersessel, den Block auf den Knien und stenografierte das, was er sagte. Und dann strich er mir mit seinem Finger über den Nacken. Und alle, denen ich das heute erzähle, sind empört. Das kannst du dir doch nicht bieten lassen. Und ich fand das überhaupt nicht schlimm, denn es war auch nicht schlimm. Es war eine leere Geste, die Günter Gauss für sich brauchte. Der wollte damit mit mir. Es war keine Anzüglichkeit. Er wollte gar nichts von mir.
Und es hat Sie auch nicht aus der Fassung
Nein,
gebracht.
Es hat mich einfach. Ich habe nur gemerkt, er findet mich vielleicht nett oder sympathisch. Aber er war angespannt, dass der Kommentar gelingen möge und hat dadurch, dass er mir so einen kleinen Rocker da gegeben hat, hat er seine eigene Nervosität abgebaut.
Okay.
Mehr war es.
Rudolf Augstein ist eine Nummer weitergegangen. Der hat sie angerufen und hat gesagt, Heide, willst du mit mir leben?
Ja, so hat das aber nicht gesagt.
Nee, wie denn?
Er hatte eine ganz maue, lahme, traurige, depressive Stimme. Heide, das war so gruftig.
Okay.
Gruftig war das richtig. Heide, willst du mit mir leben? So ein bisschen Hoffnung schwang da drin.
Und aber, das war kein Spaß? Und er war auch nicht alkoholisiert?
Wahrscheinlich vielleicht etwas doch alkoholisiert. Okay. Und wenn ich in dem Moment ja gesagt hätte, dann hätte ich aber sofort hinfahren müssen. Womöglich hätte er es am nächsten Tag schon vergessen gehabt.
Okay, lass es uns schriftlich festhalten.
Ja.
Die Gesprächszeit auf Bremen 2 mit Heide Sommer. Sie war es, die F.J. Radatz davon überzeugte, ein Buch über das Kennenlernen von Kurt Tucholsky und dessen Frau zu schreiben. Aber der Chef, der es ihr als Frau von Anfang an angetan hatte, das war Theo Sommer, der langjährige Chefredakteur und auch Herausgeber der Zeit. Heide Sommer, Sie waren mit Theo Sommer, dessen Namen Sie bis heute ja tragen.
Ja,
dazu kommen wir gleich noch.
Meinen schönen Nachnamen, den lasse ich mir auch nicht vermiesen.
Mit dem waren Sie einmal in Israel und da haben Sie mit dem späteren Ministerpräsidenten und damals schon berühmten General und Kriegsheld Ariel Sharon getanzt.
Er war sehr berühmt.
Wie kam es dazu?
Es kam so dazu, dass ich hatte Urlaub genommen bei Rudolf Augstein im Büro und Theo war eingeladen nach Israel, um Vorträge zu halten und mit Studenten zu diskutieren. Und zwar vom Goethe-Institut aus. Und dieses wurde in Tel Aviv geleitet zu der Zeit von Kai Hoff, einem deutschen Dichter und Freund von Theo. Den hatte er, die beiden Männer haben sich kennengelernt bei Henry Kissingers Summer Seminar in Harvard. Und wie jeder das machen würde, guckt man, wenn man so einen Posten hat und was zu vergeben hat, guckt man mal in seiner Bekanntschaft, ob da nicht jemand Passendes wäre. Und Theo ist natürlich sehr geeignet gewesen für solch eine Mission. Und das war nur wenige Jahre nach dem Sechstagekrieg. Und wir haben da wirklich durch Begleitung arrangiert von General Sharon, den Theo auch für die Zeit interviewte. wirklich dolle Ausflüge gemacht. Als Sharon und Theo sich gut kennenlernten, hat Sharon wirklich einen Narren an Theo gefressen, weil Theo ja auch militärisch, der war ja damals für NATO, für auswärtige Politik.
Das waren seine Themen.
Das waren seine Themen, Bundeswehr. Er hat ja auch das Weißbuch für den Verteidigungsminister Helmut Schmidt mit einem Stab auf der Harthöhe.
Da hat er eine Zeit lang in Bonn gearbeitet und Sie haben ihm seine Hemden gebügelt.
Ich habe ihm sein, was Sie alles wissen, aber es steht ja im Buch. Ja. Also Sharon ließ uns nach Sharm el-Sheikh fliegen, er ließ uns nach Eilat fliegen mit den Jeeps, eins vorneweg, eins hinter uns, in der Mitte wir mit Soldaten, mit Gewehr im Anschlag. Es war eine unheimlich spannende Geschichte. Mhm. Jedenfalls waren wir dann auch eingeladen nach Beersheba, wo der Sharon mit seiner, ja, wie nennt man das, Kompanie oder mit seinen vielen Soldaten Station, also Heerlager hatte. Mhm. Und die Soldaten haben einen bunten Abend zu seinen Ehren gemacht, in einem großen Saal mit Bühne und Vorhang und mit allem. Und da gab es dann Sketche, Tänze, Gesänge. Die zuschauenden Soldaten, wie viel mögen das gewesen sein, 1000 oder so, die haben aus vollem Hals gelacht und es war eine dolle Stimmung.
Und wie hat er nun getanzt?
Ja, später kam dann, spielte die Kapelle auf und es wurde getanzt und Sharon hat mich nicht wieder aus den Armen gelassen. Ich hatte ein Kleid an, das war zweiteilig, Oberteil und dann freie Taille, nackte Haut und Röckchen. Und in dem Alter, ich meine, das war knackig und nett. Und Herr Sharon...
Sie dürfen das über sich sagen.
Ich darf das sagen, natürlich. Und Herr Sharon hat es wirklich nicht von mir lassen können und hat immer mir in die Taille gekniffen. Es war zu komisch. Und der Mann wog ja über 3 Zentner, nicht? Das war eine Wucht. Also
Urviech nennen
ein
Sie
richtiges
ihn im Buch.
Urviech mit Schulterbreite von 50 Zentimeter und Schuhgröße von 50 plus. Und wo der hintrat, da wuchs ja kein Gras mehr. Ne? Aber er hat mir nicht auf die Füße getreten, das muss ich schon sagen. Es war ein Erlebnis.
So, Theo Sommer und Sie haben dann irgendwann geheiratet, beziehungsweise erstmal sind Sie Eltern geworden.
Ja,
ne? Da stand noch Heide Grenz und Theo Sommer geben die Geburt ihres Sohnes bekannt.
Das stimmt, das stimmt. Da waren wir auch die Ersten, die sich das so deutlich getraut haben. Ne?
Und warum hat das nicht gehalten?
Ja, ich weiß auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe im Buch, glaube ich, geschrieben, die Arbeit machte die Liebe kaputt oder so ähnlich.
Der Alltag hat die Liebe aufgefressen,
ja,
haben Sie geschrieben.
Noch viel besser, habe ich ja gut formuliert. Ich muss sagen, dass das Leben als Geliebte natürlich ein sehr einfaches, schönes, angenehmes ist. Man ist frei, man ist für sich selber verantwortlich.
Keine Verantwortung für Kinder.
Auch nicht.
Das ist ja auch die Zäsur schlechthin,
ja,
oder?
Eben, ja, natürlich. Und Theo, für ihn war es ja schon der zweite Wurf, wie er immer sagte, was ich auch ein bisschen flapsig fand. Aber was ja
ich glaube, die erste Frau war älter, 10 Jahre oder so, und Sie waren 10 Jahre
ich
jünger.
Richtig. Und irgendwie war ich nicht, weiß ich nicht, ich war nicht so glücklich in meiner Ehe, in der Zeit vor der Ehe immer. Wir haben in den Krisenzeiten, in denen wir es schwer hatten, zusammenzubleiben, wie Pech und Schwefel zusammengehalten. Und dann...
War er auch zu wenig zu Hause?
Er
also
war
auch
sehr
für die Kinder
wenig,
auch zu wenig da?
Viel zu wenig. Viel zu wenig. Ja. Und wenn er wiederkam, dann sollte alles nach seiner Pfeife gehen. Und das ist natürlich schwierig, wenn man wochenlang das Sagen hat, die Verantwortung hat als Mutter allein. Und dann kommt der Partner wieder und dann muss man sich wieder zurücknehmen und so. Das hatte ich im Berufsleben ja nicht, denn da war ich ja immer verantwortlich für meinen Bereich.
Ja. Eine Ehe, die schon lange hält, haben Sie aber erst möglich gemacht. Sie kennen ja wirklich Gott und die Welt, nämlich die von Wolf Biermann.
Ja, das stimmt. Das darf ich mir ankreiden. Als ich dann getrennt war von Theo, ich habe ihn dann ja verlassen nach wenigen Jahren der Ehe, aber verlassen habe ich ihn ja eigentlich bis heute nicht, denn wir
haben
die Kinder.
Haben Sie auch? Genau, Kinder, Enkelkinder.
Kinder, Enkelkinder. Und heute ein wunderbares, gutes Verhältnis. Also ich kann nur mich glücklich schätzen.
So, und die spätere Frau von Wolf Biermann war ihr Kindermädchen oder wie war das?
Ja, also Kindermädchen direkt nicht. Sie war Nachbarstochter in Volksdorf, wo Theo wohnt ja immer noch in seinem Haus und ich bin ausgezogen. Und sie war Tochter von Nachbarn und wir mochten uns sehr. Und sie hat dann angefangen, bei mir Zeit zu verbringen und meinen Hund mal auszuführen. Wir hatten einen wunderbaren Dalmatiner und auch auf die Kinder aufzupassen. Dann habe ich mir angewöhnt, mit ihr auch mal eine kleine Reise nach Sylt zu machen. Es war einfach netter, jemanden dabei zu haben. Mhm. Das hilft, wenn man mit zwei kleinen Kindern und Hund verreist. Klar. Dann ist das einfach toll, so ein junges Mädchen. Ne? Sie war, als ich sie kennenlernte, 14. Mhm. Und als sie dann 18 war und Abitur machte, da hat sie manchmal bei mir übernachtet, weil ich da schon getrennt war und Panikattacken bekam. Und sie hat bei mir auf dem Teppich geschlafen. Okay. Sie kam sofort, wenn ich sie brauchte.
Wie machten die sich bemerkbar? Darf ich das fragen, die Panikattacken?
Was? Die Panikattacken machten sich bemerkbar durch Angstgefühle, Herzrasen, das Gefühl, ich sterbe gleich. Und ich, also eine totale Verwirrung im Kopf und einfach das Gefühl, ich brauche jetzt jemanden. Dringend. Kaum war ein Mensch da, irgendein Mensch, hätte jemand von der Straße sein können, aber meine Pamela war mir natürlich lieber, das ist klar. Vor allen Dingen, sie kam sofort, ich rief sie an, Handys gab es ja noch nicht, ich musste sie also immer irgendwo, auch wo sie gerade war, erreichen. Oder wir haben auch verabredet, du meldest dich von Zeit zu Zeit, wie es mir geht. Okay. Sie hat das total verstanden.
Und dann sind Sie zu einer Veranstaltung mit Wolf Biermann, oder?
Ja, ich las das Plakat, Wolf Biermann, wie macht man Lieder und Gedichte? Und da habe ich gedacht, das möchte ich sehen. Da habe ich Pamela eingeladen und sie hatte noch nie den Namen Wolf Biermann gehört. Das fand ich, das musste sich ändern, das konnte ich nicht.
Denn das hat sich geändert.
Ja, sie war ja künstlerisch sehr begabt und ich habe dann zu ihr gesagt, weißt du was, ich kenne ja einige deiner schönen Gedichte, sie schrieb damals schon als junges Mädchen wunderbare Gedichte, steck dir mal ein paar ein, vielleicht kannst du sie ihm zustecken. Und dann in der Pause habe ich ihr einen Schubs gegeben, so jetzt geh mal hin, mach mal. Und am nächsten Tag waren sie sich schon nahe gekommen.
Wahnsinn.
Das hat also wirklich gefunkt bei den beiden. Und sie sind immer noch glücklich verheiratet, haben 3 Kinder zusammen. Und das ist doch etwas, was mich auch wirklich erfreut.
Toll. Ja. Sie sind 2001 nach 35 Jahren noch einmal zur Zeit zurückgekehrt.
Ja.
35 Jahre dazwischen.
Ja.
Was war der größte Unterschied in der Redaktion für Sie, als Sie da reinkamen?
Kaum einer.
Okay. Also nur technologisch.
Ja, also als ich bei der Zeit war, gab es natürlich noch nicht mal ein Faxgerät, geschweige denn ein Telefon, Selbstwählfernsehen gab es nicht. Wir mussten die Artikel, die per Telefon durchgegeben wurden, mit einem Adapter am Telefongerät, am Korpus aufnehmen, ne, über Telefon diktiert und dann musste ich das vom Bandgerät mit drücken und wieder anhören und zurückspulen, nochmal anhören und so, muss ich das dann abtippen. Also das ist ja graue Vorzeit heute.
Aber ansonsten war es Ihnen vertraut nach wie vor?
Ja, es war mir irgendwie vertraut und auch wurde ich sehr gut aufgenommen. Ich habe natürlich Theo gefragt, hast du was dagegen, wenn ich das eine letzte Jahr, was Radatz noch Vertrag hat mit Büro und Vorzimmer und so, wenn ich das mache? Nein, ich habe nichts dagegen. Theo ist der großherzigste und großmütigste Mensch, den ich kenne, der auch immer über sich selber lachen kann, wenn er ein Fauxpas begeht oder so. Also er natürlich hat nicht widersprochen, niemand hat widersprochen. Also es war schön.
Ja. Wen von diesen Herren, Theo Sommer, Günther Gauss, Rudolf Augstein, F.J. Radatz, Helmut Schmidt, Karl Zuckmayer, wen von denen würden Sie als Sekretär einstellen?
Ah, so rum jetzt. Wen würde ich? Ach, absolut, Herrn Radatz. Der wollte ja selber sehr genau bedient werden.
Ja.
Und ich glaube, das hätte er auch umgekehrt gekonnt.
Okay.
Ja. Aber natürlich hätte er es nicht gekonnt.
Niemand hätte es so gemacht wie Sie, die geniale Zweite.
Nein.
Ein Arbeitsleben ganz zum Wohle des Chefs und dessen Texten. Das war die Gesprächszeit mit der Wunscherfüllerin Heide Sommer, 50 Jahre Sekretärin berühmter Männer. Frau Sommer, mit Ihren Erinnerungen könnte man eine ganze Woche die Gesprächszeit bestreiten.
Ich bedanke mich.
Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
Meine Freude, danke.
Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihr Interesse. Sie finden diese Sendung auf bremen2.de und einige Erlebnisse und Anekdoten, die wir mangels Zeit nicht unterbringen konnten, in dem Buch von Heide Sommer, Lassen Sie mich mal machen. Mein Name ist Martin Busch, auf Wiederhören.
Bremen 2, Gesprächszeit.